Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Ma'ideh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastudeh.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 9. August 2021, gleich dem 18. Murdad 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Beginn der Geschichte beim Muharram. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, falsche Politik ausländischer Mächte hinter Afghanistans Notlage. Iran bezeichnet Sicherheit im Persischen Golf als rote Linie und kritisiert Großbritanniens Anschuldigungen. Iran baut Kraftwerk in Westsyrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif, falsche Politik ausländischer Mächte hinter Afghanistans Notlage. Dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif zufolge sei die falsche intervenierende Politik der ausländischen Mächte die Hauptursache für die aktuelle katastrophale Situation in Afghanistan. Diese Äußerungen machte Zarif am Sonntag bei einem Treffen mit dem Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für Afghanistan und regionale Fragen, Jean Arnold, der sich derzeit in Teheran aufhält, um mit hochrangigen iranischen Vertretern über die aktuelle Lage in dem vom Krieg verwüsteten Land zu sprechen. Mit Bezug auf die gefährliche Situation in Afghanistan und die zunehmende Komplexität der Bedingungen dort sagte Zarif, dass die falsche Politik ausländischer Mächte einer der wichtigsten Faktoren ist, die die gegenwärtigen Bedingungen im Land geschaffen haben. Die internationale Gemeinschaft muss eine eindeutige Haltung zur politischen Lösung der Krise in Afghanistan einnehmen und auch Gewalt und ihre Folgen verurteilen, sagte der iranische Spitzendiplomat. Er drückte die Bereitschaft Irans aus, innerafghanische Gespräche zu unterstützen und zu erleichtern, um den Frieden in dem vom Krieg verwüsteten Land zu fördern, und sagte, die anhaltenden Probleme würden nur durch Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien gelöst. Während des Treffens am Sonntag sagte der UN-Gesandte, dass Iran und andere Länder der Region eine führende Rolle bei der Förderung des Friedens in Afghanistan spielten. Arnold betonte, kein einzelnes Land oder eine Gruppe von begrenzten Ländern könne die bestehenden Probleme in Afghanistan lösen und fügte hinzu, dass nur eine gemeinsame Zusammenarbeit eine weitere Eskalation der Situation verhindern könne. Er betonte, dass innerafghanische Gespräche die einzige Lösung für die Probleme in Afghanistan seien und sagte, er habe wichtige und effektive Gespräche in Teheran geführt. Iran bezeichnet Sicherheit im Persischen Golf als rote Linie und kritisiert Großbritanniens Anschuldigungen. Iran hat die Sicherheit des Persischen Golfs als seine rote Linie bezeichnet und gleichzeitig grundlose Anschuldigungen britischer Regierungsverantwortlicher gegen Teheran wegen der jüngsten Vorfälle in den regionalen Gewässern eingeprangert. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Montag vor Reportern, Teheran habe sein Bestes getan, um die Wasserstraße vor von Ländern wie Großbritannien inszenierten Unsicherheiten zu schützen, während er der britischen Regierung riet, auf ihre eigenen Verantwortungen und Pflichten zu achten. Auf eine Frage zu den Vorwürfen des britischen Außenministers Dominic Raab zum jüngsten Schiffsvorfall im Omanmeer betonte Khatibzadeh, dass solche unverantwortlichen Äußerungen gegenüber Iran nicht neu seien. Er sagte, Iran sei besorgt über den offensichtlichen Verstoß, den Großbritannien im Juli 2019 gegen einen iranischen Öltanker in internationalen Gewässern begangen habe und bezeichnete die Sicherheit des Persischen Golfs als rote Linie für Iran. In der Region kam es in den letzten Wochen vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen Drohnenangriffs auf einen von Israel verwalteten Tanker Mercer Street vor der omanischen Küste zu einer gefährlichen Eskalation. Das Regime in Tel Aviv und seine westlichen Verbündeten Großbritannien und die USA werfen Iran vor, den Angriff inszeniert zu haben. Iran hat die Anschuldigungen vehement als grundlos und kindisch zurückgewiesen. Khatibzadeh sagte, das Außenministerium habe die britischen und rumänischen Gesandten in Teheran einbestellt, um gegen die grundlosen Vorwürfe zu protestieren. Die Tatsache, dass Großbritannien sich auf die Seite des rebellischen und berüchtigten zionistischen Regimes gestellt hat, zeigt die Position dieses Landes, sagte der Sprecher des Ministeriums. Dem Angriff auf die Mercer Street Ende letzten Monats folgte ein weiterer Vorfall im Persischen Golf vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate, als mindestens 4 Schiffe Warnungen ausstrahlten, dass sie unter unbekannten Umständen die Kontrolle über ihre Steuerung verloren hätten. In einer Erklärung letzte Woche sagte Khatibzadeh, die Vorfälle im Zusammenhang mit Schiffen im Persischen Golf und im Omanmeer seien vollkommen verdächtig und warnte vor falscher Propaganda gegen Iran. Iran baut Kraftwerk in Westsyrien. Als Teil der Bemühungen der Islamischen Republik Syrien, nach mehr als einem Jahrzehnt des vom Ausland auferlegten Krieges beim Wiederaufbau zu helfen, hat Iran mit dem Bau eines Kraftwerks in der westsyrischen Provinz Latakia begonnen. Am Sonntag wurde berichtet, dass in diesem Rahmen eine Reihe von Gasturbinen in die Provinz verschifft worden sind. In den sozialen Medien verbreitete Bilder zeigten die riesige Ausrüstung, die mit schweren Transportfahrzeugen nach Latakia gelangte. Die iranische Mapna Group, ein weitläufiger Industriekonzern, wurde mit der Umsetzung des Projekts beauftragt. Die Islamische Republik hat Syrien angesichts der vom Ausland unterstützten Gewalt, die das arabische Land im Jahr 2011 heimsuchte, wirtschaftlich, politisch und militärisch beratend unterstützt. Die Beratungshilfe half dem arabischen Land, die Terrorgruppe IS Ende 2017 zu besiegen. Das Volumen der Exporte der Islamischen Republik nach Syrien beläuft sich mittlerweile auf rund 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Die Beziehungen der Länder konzentrieren sich nun darauf, Syrien beim Wiederaufbau zu helfen, damit es sich schneller von den Folgen des Krieges erholt. In einer neuen Provokation zerstören israelische Siedler die Autos der Palästinenser im Westjordanland. Beim jüngsten Vorfall von Vandalismus und Gewalt gegen Palästinenser hat eine Gruppe extremistischer israelischer Siedler Fahrzeuge von Palästinensern an einem israelischen Militärkontrollpunkt im besetzten Westjordanland angegriffen, heißt es in lokalen Medienberichten. Palästinas offizielle Nachrichtenagentur war vorberichtete am Sonntag unter Berufung auf lokale Quellen, dass der letzte Angriff am Samstagabend in der Nähe des Militärkontrollpunkts Taizir östlich von Tubas im von Israel besetzten nordöstlichen Westjordanland stattgefunden habe. Muataz Besharat, ein lokaler Antisiedlungsaktivist, sagte, die Siedler hätten die Palästinenser körperlich angegriffen, ihre Fahrzeuge mit Steinen beworfen und die Windschutzscheiben zertrümmert. Der Angriff erfolgt zu einer Zeit, in der Siedler versuchen, einen neuen Außenposten in einem israelischen Militärlager zu errichten, das auf dem Land palästinensischer Bürger in der Gegend errichtet wurde. Laut Menschenrechtsgruppen kommt es im gesamten Westjordanland täglich zu Sabotage und Gewalttaten extremistischer jüdischer Siedler gegen Palästinenser und deren Eigentum. Die israelische Menschenrechtsgruppe B'Tselem veröffentlichte im letzten Monat 2 Videos, in denen bewaffnete israelische Siedler und maskierte Zionisten gezeigt werden, die tödlich auf Palästinenser schießen, die keine Gefahr für sie darstellen, während Soldaten des zionistischen Regimes untätig daneben stehen. Bereits im April warnten UN-Menschenrechtsexperten, dass die Gewalt israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten im Westjordanland in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat, wobei Übergriffe und die Zerstörung von Eigentum in einer Atmosphäre der Straflosigkeit stattfinden. Sie sagten, die Gewalt der Siedler sei überwiegend ideologisch motiviert und in erster Linie dazu bestimmt, Land zu erobern, aber auch um Palästinenser einzuschüchtern und zu terrorisieren. Jemens Regierungssprecher reagiert auf die Ernennung des neuen UN-Vermittlers. Der Sprecher der Regierung der nationalen Rettung im Jemen, Mohammed Abdel Salem, hat bekräftigt, die Ernennung neuer UN-Gesandter für das Land sei sinnlos, solange nicht ausdrücklich der Stopp der Aggression gegen den Jemen verkündet werde. UN-Generalsekretär Antonio Guterres teilte am Freitag mit, dass der schwedische Diplomat Hans Grundberg Nachfolger des Briten Martin Griffiths als UN-Vermittler für den Jemen wird. Vor der Wiedereröffnung der jemenitischen Flughäfen und Häfen als vorrangige humanitäre Notwendigkeit ist ein Dialog nutzlos, schrieb Mohammed Abdel Salem am Sonntag auf Twitter. Er fügte hinzu, dass die Mitgliedstaaten der Kriegskoalition auf die von ihrer Aggression und Blockade verursachten Probleme und Zerstörungen aufmerksam werden müssen. Sie müssen wissen, dass die Fortsetzung ihrer hartnäckigen Haltung ihnen noch höhere Kosten aufzwingen wird, so Abdel Salem weiter. Unterdessen sagte der Außenminister der Regierung der Nationalen Rettung im Jemen, Hisham Sharaf, als Reaktion auf die Äußerungen des saudischen Außenministers Faisal bin Farhan über die Ernennung des neuen UN-Gesandten, die Ära, in der sich Saudi-Arabien in die jemenitischen Angelegenheiten einmischte, dem Land Bedingungen auferlegte und eine Bevormundung des Jemen anstrebte, sei vorbei. Unterstützt von den USA starteten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und einige weitere arabische Länder im März 2015 ihre Luftangriffe gegen den Jemen und verhängten eine Boden-, Luft- und Seeblockade gegen das Land. Durch den saudisch geführten Krieg sind bisher über 16.000 Jemeniten ums Leben gekommen, Zehntausende sind verletzt und Millionen obdachlos geworden. Mexiko verklagt US-Waffenhersteller wegen Waffenhandels und tödlicher Gewalt. Zwischen den USA und Mexiko ist eine Kluft über den Waffenhandel entstanden, wobei die mexikanische Regierung einige der größten amerikanischen Waffenhersteller verklagt und sagt, dass sie durch laxe Kontrollen und rücksichtslose Geschäftspraktiken Blutvergießen anheizen. Die Klage, eingereicht beim US-Bundesgericht in Boston, fordert eine Entschädigung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar von den amerikanischen Unternehmen. Die mexikanischen Behörden sagen, dass die laxen Kontrollen zum illegalen Waffenfluss über die Grenzen beitragen und argumentierten, dass in den USA hergestellte Waffen in den letzten 10 Jahren in Mexiko eine Explosion von Morden eingeheizt haben. In der Klage werden US-Unternehmen wie Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Glock und Colt Manufacturing Co. genannt. Es heißt dort weiter, die mexikanische Regierung habe Maßnahmen ergriffen, um dem massiven Schaden ein Ende zu setzen, den die Unternehmen anrichten, indem sie den illegalen Waffenhandel an Drogenkartelle und andere Kriminelle in Mexiko aktiv unterstützen. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard sagte, wenn wir nicht eine solche Klage einreichen und gewinnen, werden sie es nie verstehen, sie werden ihre Taten fortsetzen und wir werden weiterhin jeden Tag in unserem Land Todesfälle haben. Ebrard sagte, wir werden den Prozess gewinnen und den illegalen Waffenhandel nach Mexiko drastisch reduzieren. Das US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives stellte fest, dass 70% der zwischen 2014 und 2018 in Mexiko gefundenen Schusswaffen aus den USA stammten. Alejandro Hope, ein in Mexiko-Stadt ansässiger Sicherheitsberater, sagte, die Klage sendet eine Erklärung und schafft einen Druckpunkt bei der Biden-Regierung und fügte hinzu, aber ich glaube nicht, dass die mexikanische Regierung einen Sieg erwartet. Ein 2005 in Kraft getretenes US-Gesetz schützt Waffenhersteller vor den meisten zivilrechtlichen Haftungsansprüchen. Analysten sagen, das US-Recht macht es fast unmöglich, dass amerikanische Waffenhersteller für den illegalen Handel verantwortlich gemacht werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils sonnig bei Temperaturen um 36 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 32 Grad, Mashhad 32 Grad, Esfahan 34 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandar Abbas 37 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe in Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
in Richtung Licht.
Wir besprechen die Sure 48 zu Ende und beginnen beim Vers 26 dieser Sure.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
Erinnere daran, als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen die Parteilichkeit entfachten, die Parteilichkeit der Unwissenheit, da sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Sie hatten ja ein größeres Anrecht darauf und waren dessen würdig. Und Allah weiß über alles Bescheid. Liebe Hörerfreunde, wir haben in den vorhergehenden Teilen von dem Friedensabkommen gesprochen, das der Prophet und die Anführer der Götzendiener von Mekka in Hudaybiyah nahe bei Mekka abgeschlossen hatten. Der obige Vers erinnert nun daran, dass falscher Stolz und Parteilichkeit ein Grund für Ungläubigkeit ist und dieser falsche Eifer auch die Götzendiener von Mekka dazu veranlassten, dass sie den Muslimen das Betreten von Mekka verwehrten. Die Muslime waren ja nach Mekka gekommen, um den kleinen Hadsch durchzuführen und Gott ein Opfer darzubringen. Die Götzendiener aber argumentierten, in der Badr- und der Uhud-Schlacht haben sie unsere Väter und Brüder getötet. Wie können wir ihnen erlauben, in unsere Stadt zu kommen und sie unverschont wieder gehen lassen? Die Götzendiener wussten sehr wohl, dass es allen erlaubt ist, zum Hause Gottes zu pilgern und dass Mekka ein so heiliges Gebiet ist, dass niemand das Recht hat, in dieser Stadt oder während des Hadsches jemanden umzubringen, selbst nicht den, der seinen Vater getötet hat. Während die Gemüter der Götzendiener sich erhitzten, hat Gott jedoch den Propheten und den Gläubigen Ruhe eingeflößt, damit sie zur Vermeidung von Blutvergießen vorläufig auf den Hadsch verzichten und mit Hilfe des Friedensabkommens von Hudaybiyah erreichen, dass sie in den darauffolgenden Jahren zum Hause Gottes pilgern können. Wären auch sie von dem falschen Eifer aus der Zeit der Unwissenheit erfasst, wäre auf jenem heiligen Gebiet ein Krieg entflammt. Wir sehen: Erstens, jede Parteilichkeit, ob nun im Denken oder im Handeln, ist verwerflich, wenn sie aus der Zeit und Kultur der Unwissenheit stammt und unlogisch und ungerechtfertigt ist. Zweitens, Glauben und Gottesfürchtigkeit setzen voraus, dass jemand in allen persönlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten die innere Ruhe bewahrt, logisch denkt und sich vor Wut und Aggressivität hütet. In dem nächsten Vers der Sura 48, dem Vers 27, heißt es weiter:
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar oder Fingernagel und ohne euch zu fürchten. Gott wusste doch, was ihr nicht wusstet, und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg in Khaybar. Bevor die Muslime sich auf den Weg von Medina nach Mekka machten, hatte der Prophet einen Traum. Er sah im Traum, dass er mit seinen Anhängern die heilige Moschee in Mekka betritt, um den kleinen Hadsch durchzuführen, und er berichtete den Muslimen davon. Die Muslime meinten, dass dieser Traum noch im gleichen Jahr in Erfüllung gehen werde. Daher begannen einige von ihnen, als die Götzendiener nicht zuließen, dass sie Mekka betreten, Zweifel zu hegen und dachten: Wie kann es sein, dass der Traum des Propheten ein Irrtum war? In diesem Moment wurde dem Propheten jedoch obiger Vers offenbart, in dem es heißt, dass dieser Traum die Wahrheit war und dass sie alle in Sicherheit die heilige Moschee betreten werden. Gemäß dem Friedensabkommen von Hudaybiyah haben die Götzendiener im darauffolgenden Jahre für 3 Tage Mekka verlassen und die Muslimen konnten sorglos ihren Hadsch durchführen. Allerdings haben die Götzendiener einige Zeit später gegen den Friedensvertrag verstoßen und die Muslime haben im 8. Jahr nach der Hijra ohne Blutvergießen Mekka eingenommen. Wir möchten anmerken: Erstens, die göttlichen Verheißungen gehen mit Sicherheit in Erfüllung, auch wenn es sein kann, dass Gott in seiner Weisheit und seinem Wissen den Zeitpunkt hinausschiebt. Doch eine Verschiebung des Zeitpunktes sollte keine Skepsis in uns hervorrufen. Zweitens, manchmal kann ein Frieden, der aufgrund Erwägung des Wohles der Muslime und nicht aus Angst vor dem Feind geschlossen wird, mehr Segen mit sich bringen als die bewaffnete Konfrontation mit dem Feind. Ein solcher Frieden kann sogar einen späteren Sieg über den Feind einleiten. Der vorletzte Vers der Sure Fat, Vers 28, lautet:
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Und Allah genügt als Zeuge. Im Anschluss an den Vers, in dem den Muslimen der Sieg über die Götzendiener von Mekka verheißen wird, enthält der eben genannte Vers 28 der Sure Fat die frohe Botschaft, dass diese Erfolge des Islams anhalten werden und er eines Tages die Oberhand über alle Religionen haben wird. Denn das Wort Gottes ist Wahrheit und lenkt die Menschen auf den Weg zu Wohl und Glück. Gemäß einer Überlieferung, die von zahlreichen Personen bezeugt wird, so dass kein Zweifel daran besteht und alle Muslime an sie glauben, wird am Ende der Zeit diese göttliche Verheißung durch einen Nachkommen des Propheten des Islams namens Mahdi in Erfüllung gehen. Imam Mahdi, Gott möge sein Kommen beschleunigen, unterstützt mit seiner Revolution die Unterdrückten auf der Welt gegenüber den Unterdrückern. Er wird mit dem Beistand Gottes über die Unterdrücker siegen und Sicherheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt verbreiten. Wir möchten dazu anmerken: Erstens, Gott will, dass seine Religion einmal auf der ganzen Welt verbreitet wird und die Weltbewohner Rechtleitung finden. Zweitens, die vorherigen Religionen gehörten zu dem jeweiligen Zeitabschnitt in der Geschichte, wo sie verkündet wurden, aber die Lehre des Islams ist nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Daher gehört die Zukunft dem Islam und wird er universal werden. Die Muslime müssen ihrer Pflicht richtig nachkommen und der Welt das wahre Gesicht des Islams vorstellen. Die Sure 48, Fat, schließt mit dem Vers 29. Und zwar beinhaltet dieser Folgendes:
Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Mohammed ist Allahs Gesandter, und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld, nach Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie und ihre große Zahl und Stärke ergrimmen lasse. Allah hat aber denjenigen von ihnen, den Ungläubigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen. Dieser Vers, mit dem die Sure Fat ausklingt, spricht von den Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit Gott die Verheißungen in dem vorherigen Vers in Erfüllung gehen lässt. Für den Sieg des Islams müssen die Muslime ihre Beziehungen im privaten und im gesellschaftlichen Bereich auf vier Prinzipien aufbauen, nämlich: A. Gegenüber dem Feind müssen sie konsequent und streng sein. B. Gegenüber den Glaubensgeschwistern und Gläubigen sollen sie freundlich und gütig und barmherzig sein. C. Sie sollen Gott anbeten und ihm dienen. D. Sie sollen sich für ihr Wachstum und ihren Fortschritt und die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit einsetzen. Wenn die Muslime sich diese Dinge zum Ziel nehmen, werden sie im Diesseits ihre Feinde besiegen und im Jenseits Gottes Gnade und Vergebung erfahren.
Thank you.
Wir lernen, erstens, der Islam ist eine umfassende Religion und unterbreitet ein Konzept für alle Angelegenheiten des Lebens. Zweitens, der Islam wird ohne die Befolgung der Tradition des Propheten und ohne aufrichtige, standhafte Anhänger nicht weltumfassend werden. Drittens, in der Tora und im Evangelium sind die Anhänger des Islams bereits beschrieben worden. Viertens, das qualitative und quantitative Wachstum der Muslime macht die Feinde grimmig.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Ahmad Muharram mit der ungefähren Übersetzung Muharram ist angekommen von Ammar Safavi. Viel Spaß. Thank you.
میشه چشم تو جوانان تو پر پر گشتن، همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتن، خوف در به سر خون از غر شیرین سخن سیاد به مرد چمن است. همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه مودن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دامانم.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Beginn der Geschichte beim Muharram. Gute Unterhaltung.
Zur Zeit des zweiten Kalifens wurde der Beginn der Zeitrechnung der Muslime auf Vorschlag von Imam Ali a.s. auf das Jahr, in dem der geehrte Prophet Salawatullah alaih seine Hijra antrat und von Mekka nach Medina auswanderte, festgelegt, und der Muharram wurde zum ersten Monat dieses Mondkalenders gewählt. Der Monat Muharram ist einer der vier heiligen Monate, in denen niemand einen Krieg beginnen darf. Für viele Muslime, insbesondere für die Schiiten, erinnert der Beginn des neuen Mondjahres und der Monat Muharram an einen Kampf, den unvergesslichen Widerstandskampf Imam Husseins alaihi salam. Bereits in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit war es im Muharram nicht gestattet, einen Krieg zu führen. Einige Koran-Kommentatoren nehmen an, dass die Tradition des Kriegsverbotes in vier Monaten des Jahres auf Prophet Abraham gegrüßt seit er zurückgeht. Sie schreiben, dass dieses Gebot auch noch in der vorislamischen Ära beachtet wurde. Wenn die Krieger in diesen vier Monaten ihre Waffen ruhen ließen, bot sich ihnen eine Gelegenheit zur Besinnung und Versöhnung. Aber das tyrannische Herrschergeschlecht der Umayyaden, die die Macht über den Muslimen erschlichen hatten, hat ausgerechnet in diesem Monat das Blut des Imam Hussein ibn Ali alaihi salam vergossen und die Heiligkeit dieses Monats missachtet. Thank you. Im Jahre 61 nach der Hijra, 50 Jahre nach Verscheiden des erhabenen Propheten des Islams, erhob sich Imam Hussein zur Wiederbelebung der jüngsten Religion Gottes, denn es war zu befürchten, dass wegen der Herrschaft von Frevel und Tyrannei und wegen der Gleichgültigkeit des Volkes der Islam und der Koran völlig in Vergessenheit geraten. Hussein ibn Ali alayhi salam, Sohn der Prophetentochter Zahra alayha salam und geliebter Enkel Mohammeds salawatullah alayhi, hat mit seinem Aufbegehren allen Menschen freiheitliches Denken und Würde gelehrt. Er hat mit seinem Blut den Baum des Islams getränkt und die schlummernden Gemüter wachgerüttelt. Muawiyah, der erste Kalif der Umayyaden, war im Jahre 60 nach der Hijra gestorben, und sein lasterhafter Sohn Yazid verlangte von dem Gouverneur von Medina, dass er Imam Hussein den Treueeid abnimmt. Aber Imam Hussein wusste, wie verdorben Yazid war und dass er völlig ungeeignet für eine Verwaltung der Angelegenheiten der Muslime ist. Daher war er nicht bereit, ihm die Treue zu schwören, sondern wählte, um den Islam aus der Hand des Yazid zu retten, den Weg des Widerstandes. Er verließ Medina und zog nach Mekka. Als ihn die Bevölkerung von Kufa im Irak in einem Schreiben einlud, in diese Stadt zu kommen, machte er sich auf den Weg dorthin. Doch die Kufaner hielten sich nicht an ihr Bündnis und so wurden die Umstände im Irak ungünstig. Imam Hussein, der in Begleitung seiner Familie und Gefährten auf dem Weg nach Kufa war, wurde unterwegs an einem Ort namens Karbala von den Heeresscharen des Yazid umzingelt. Doch er kapitulierte nicht und nach einem heftigen Kampf fand er zusammen mit seinen treuen Anhängern am Ashura-Tag in Karbala den Märtyrertod. Militärisch gesehen schien der Aufstand von Imam Hussein alayhi salam gescheitert zu sein. Doch in Wahrheit war es der Ausgangspunkt für großen Segen. Die deutlichste Botschaft des Aufstandes des Imam Hussein, Fürst der Märtyrer, lautete: Rettung der Menschen vor der Unwissenheit und dem Irrweg. Durch seinen bewussten Widerstand hat dieser Imam die Grenze zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit, welche durch die arroganten Herrscher immer mehr verwischt wurden, waren erneut deutlich gemacht. Ashura wandte sich gegen die Unwissenheit und verursachte nicht nur einen Aufbruch unter den Muslimen, sondern hat auch viele Nichtmuslime erleuchtet. Die gesandten nicht-islamischen Länder am Herrscherhof des Yazid und einige Mönche wurden durch diesen Aufstand wachgerüttelt. Es ist ein Glück, dass diese Quelle des Erwachens weiter ihre Strahlen aussendet und Freiheitsliebenden auf der Welt auf den Weg leuchtet.
Der Märtyrertod Hussein ibn Ali alayhi salam und seiner Gefährten zeugt auch heute noch für seine Aufrichtigkeit und Rechtmäßigkeit. Imam Hussein alayhi salam hat als seinen ersten Wertmaßstab die Vernunft und den Kampf gegen die Unwissenheit vorgestellt und es war für ihn das klarste Ziel, die Menschen bewusst zu machen und aufzuklären. Nach der weitgehenden Bewusstwerdung der Allgemeinheit durch die Ashura-Bewegung kam es bald zu mehreren Aufständen gegen die Unterdrückung und das Unrecht. Der wichtigste war der Aufstand der Bevölkerung von Medina, der Tawabin-Aufstand und der Muhtar-Aufstand. In den darauf folgenden Epochen erfolgten weitere Protestbewegungen, bei denen sich Muslime und Nichtmuslime in ihren Kämpfen gegen Unrecht und Unterdrückung wehrten. Der Kampf von Ashura beruht auf menschlichen Grundsätzen und lädt aufgrund eines religiösen Beweggrundes alle zum Aufstand gegen jede Art von Unterdrückung und Unrecht auf. Was den Ashura-Aufstand einmalig werden lässt und seinen gewaltigen Einfluss auf die Allgemeinheit verursacht, sind das religiöse Motiv und Vorgehen Imam Husseins. Imam Hussein hat auf dem Weg Gottes sein ganzes Sein geopfert. Für ihn war es nicht entscheidend, ob er militärisch Segen wird oder nicht. In der Nacht zum Ashura-Tag hat er zu seinen Kampfgefährten gesagt: Sie, die Feinde, sind nur meine Feinde. Ihr könnt im Dunkel der Nacht weggehen. Wisset, jeder von euch, der morgen an diesem Ort ist, wird getötet werden. Während eines der schlimmsten Ereignisse in Karbala, als sein 6-monatiger Säugling in seinen Armen den Märtyrertod fand, sagte er: Dies ist für mich einfach zu ertragen, denn es geschieht vor den Blicken des Herrn. Zu den anderen Auswirkungen von Ashura gehört die Stärkung der Ausdauer und des Widerstandes des Menschen. Jeder Muslim oder freiliebender Mensch lernt entsprechend seiner inneren Eignung Bereitschaft aus dem Geschehen des Ashura-Tages und nimmt an seinem Segen teil. Die Anhänger des Prophetenhauses und alle, die den Kampf von Imam Hussein in Karbala kennen, haben aus der Ausdauer und der Standhaftigkeit Imam Hussein ibn Ali alayhi salam gelernt. Sie haben festgestellt, dass sie bei dem Gedanken an Imam Hussein und sein Vorbild Trost finden und ermutigt werden, in schwierigen Situationen, in denen ihre Ausdauer zu enden droht, standzuhalten. Imam Hussein a.s. befand sich mit seiner Familie und seinen Getreuen 3 Tage lang in der heißen Öde von Karbala, ohne Trinkwasser, in der Umzingelung des Feindes. Sein 6-monatiger Säugling wurde getötet und der Leib seines jungen Sohnes wurde zerstückelt. Doch Imam Hussein hat nicht ein Wort des Undankens gesagt. Die Wunden seines Herzens konnte nur das Gedenken an Gott heilen. Das Ashura-Geschehen wurde von freiheitlichen Denken Imam Husseins a.s. geprägt. Noch immer klingt der bekannte Satz Imam Husseins a.s. nach, nämlich: Wenn ihr keine Religion habt, so seid wenigstens freiheitsliebend. Noch immer ist dieser Satz eine Aufforderung an alle Welt und ihre Bewohner. Die Botschaft Imam Husseins lautet, dass der Mensch sich von der Erniedrigung und Befolgung des Unrechtes freimacht, dass er frei wird von jeglicher Unterwerfung und sich nur vor Gott vorbeugt und ihm dient. Das ist eine der Botschaften des Aufstandes Husseins und ist das Kriterium für den wahren Islam und die Wahrung der Menschenwürde in unserem heutigen Zeitalter. Und auf diese Weise befreien sich die Anhänger Husseins, von welcher Rechtsschule und Lehre sie auch stammen, durch Befolgung seines Vorbilds und der Schmach anderen zu dienen als Gott.
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.